Gerechtigkeit und Loseblatt. Die Woche im Recht. Ein Podcast von NJW und Beck Aktuell. Mit Pia Lorenz und Hendrik Wieduwild.
Hallo und herzlich willkommen zu Folge 55 von Gerechtigkeit und Loseblatt. Mein Name ist Pia Lorenz, ich bin Chefredakteurin von Beck Aktuell und Mitglied der Schriftleitung der NJW. Und auch in dieser Woche ist bei mir
Hendrik Wieduwild, Rechtsanwalt, Strategieberater und Kolumnist aus Berlin.
Es ist Mittwoch, der 28. Mai um ca. 14.30 Uhr. Wir zeichnen in dieser Woche natürlich früher auf, wegen des Feiertags am Donnerstag. Abgewartet haben wir aber natürlich noch das OLG Hamm heute Morgen, denn das hat am heutigen Mittwochvormittag sein lang erwartetes Urteil zur Klimaklage eines peruanischen Bauern verkündet.
Das sind unsere Themen. Nach 9 Jahren scheitert ein peruanischer Landwirt mit seiner Klimaklage gegen RWE. Doch Klimaschützer feiern das Urteil. Ob zu Recht, klären wir mit Professor Jan-Erik Schirmer. Mehrere Staaten wünschen sich mehr Spielraum für die Abschiebung von Straftätern und schreiben einen offenen Brief an den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Das Landgericht Braunschweig hat infolge des Dieselskandals 4 VW-Manager wegen Betrugs verurteilt und für den Fachanwaltstitel bleibt künftig mehr Zeit zum Fälle sammeln.
Das ganz große Rad.
Das OLG Hamm hat am Mittwochvormittag die Berufung und damit final die Klage eines peruanischen Bauern gegen den deutschen Stromkonzern RWE abgewiesen. Es ging eigentlich nur um 17.000 Euro. Peanuts für RWE also. Aber es ging vor allem darum, ob ein deutscher Konzern als Verursacher hoher CO2-Emissionen privatrechtlich von einem Menschen in Anspruch genommen werden kann, der am anderen Ende der Welt von Konsequenzen des Klimawandels betroffen sein könnte. Die Klage lautete nämlich darauf, dass der Energieriese, weil er über Jahrzehnte viel CO2 ausgestoßen hat, sich an Schutzmaßnahmen beteiligen sollte, damit der Bauer sein Haus in Peru gegen eine mögliche Flutwelle absichern kann, die aus einem Gletschersee über dem Dorf entstehen könnte. Das hat das OLG Hamm jetzt abgelehnt. Also RWE muss sich nicht an den Kosten beteiligen. Die Urteilsgründe liegen natürlich noch nicht vor, aber die Pressemitteilung liest sich interessant, würde ich sagen. Denn obwohl der Bauer keinen Anspruch darauf hat, dass RWE sich an Schutzmaßnahmen für sein Haus beteiligt, beginnt die Mitteilung vom OLG Hamm über 3 Absätze lang damit, dass er durchaus einen Anspruch gegen den Energieriesen haben könnte. Und zwar wohlgemerkt aus einer, ich sag's mal, ganz stumpfen zivilrechtlichen Anspruchsgrundlage, nämlich 1004 BGB. Jetzt geht die PR-Schlacht sofort los um die Auslegung dieses Urteils. Die Anwältin des Bauern Roda Verheyen, die laut Tenor ja eigentlich verloren hat, hat das Urteil als Meilenstein für Klimaklagen gegen fossile Unternehmen bezeichnet. Unterstützt wird die natürlich strategische Klage von der Stiftung Zukunftsfähigkeit und der NGO German Watch. RWE, die ja eigentlich gewonnen haben, hat unmittelbar im Anschluss an den Verkündungstermin eine Mitteilung verschickt, vor allem mit dem Inhalt, dass die NGOs es auch in zweiter Instanz nicht geschafft hätten, einen juristischen Präzedenzfall zu schaffen. Und weil das alles ziemlich unglaublich klingt und ganz dringend eine Einordnung braucht von jemandem, der davon wirklich etwas versteht, haben wir Professor Dr. Jan-Erik Schirmer eingeladen. Er ist Inhaber des Lehrstuhls für Bürgerliches Recht, Handels- und Gesellschaftsrecht, Compliance und Nachhaltigkeit in Frankfurt an der Oder. Und er beschäftigt sich seit sehr langem mit Klimaklagen und auch ganz speziell mit dem Fall, der heute nach 9 Jahren in Hamm sein Ende gefunden hat. Herr Professor Schirmer, ganz herzlich willkommen bei Gerechtigkeit und Loseblatt.
Hallo Frau Lorenz, schön, dass ich dabei sein darf.
Ich bin begeistert. Ich würde sagen, wir fangen mal vorne an. Was genau wollte der peruanische Bauer, ich sage jetzt einmal den Namen, das muss reichen, Saul Luciano Lluja von RWE?
Ja, Herr Lluja wollte anteiligen Kostenersatz, weil er hatte sein Haus, das er mit seiner Familie bewohnt, vor einer Überflutung, die er sagt, die eintreten könnte, geschützt. Er hat so dickere Mauern gebaut, einen zweiten Stockwerk aufgesetzt und davon wollte er anteiligen Kostenersatz von RWE, weil sein Vortrag war, naja, RWE hat jahrzehntelang Treibhausgase emittiert, das hat zum Klimawandel geführt, darauf schmilzt der Gletscher, der oberhalb des Grundstücks des Klägers liegt und deswegen droht jetzt eine Gletscherflut und deswegen hätte er gern anteiligen Kostenersatz. Das war so seine Begründung, wie er die Klage begründet hat.
Wir sind ja jetzt ein Jura-Podcast. Wir richten uns vor allem an Juristinnen und Juristen. Also diese tatsächliche Begründung kann man vielleicht zumindest in Ansätzen noch nachvollziehen. Kommen wir zu. Worauf stützt er das Ganze denn rechtlich? Ich habe irgendwo gelesen, Frau Verheyen hatte erst irgendwie eine GOA versucht, eine Geschäftsführung ohne Auftrag. Das OLG Hamm spricht jetzt von 1004 BGB.
Ja, beide haben recht. Weil nämlich der Anspruch sowohl auf 1004 als auch auf GOA basiert. Und die Konstruktion ist wie folgt. Also, wenn der klägerische Vortrag zutrifft, dann würde der Kläger einen Anspruch gegen RWE haben, nämlich einen Unterlassungsanspruch aus 1004 Absatz 1 Satz 2 BGB. Grundsätzlich lautet dieser Anspruch dann darauf, eben die Störung zu unterlassen. Der BGH hat aber in der Vergangenheit anerkannt, dass wenn jetzt quasi der eigentliche Störer nicht das Nötige tut, um die Störung zu unterlassen, und der Gestörte jetzt quasi seinerseits das tut, was eigentlich der Störer tun müsste, also Sicherungsmaßnahmen ergreifen, dass dann quasi der Gestörte ein Geschäft des eigentlichen Störers führt und damit ein Anspruch aus GOA besteht. Das ist im Grundsatz vom BGH anerkannt worden. Der BGH hat das auch gegen quasi Angriffe aus der Literatur verteidigt. Das heißt, diese Anspruchskonstruktion dem Grunde nach ist akzeptiert. Und darauf hat das OLG auch heute nochmal in der Urteilsbegründung der mündlichen hingewiesen, dass letztlich das, was sie hier machen, von der grundsätzlichen dogmatischen Konstruktion her nichts Neues ist.
Jetzt ist aber die sehr naheliegende erste Frage, ja, wieso ausgerechnet RWE? Ich habe irgendwo gelesen, dass der Bauer, der auch Bergführer ist, wohl irgendwann mal eine Tour gemacht hat mit ein paar Leuten von German Watch, und da sind die darüber ins Gespräch gekommen und haben sich dann gedacht, dann nehmen wir doch mal ein deutsches Unternehmen. Da muss sich einem ja erstmal irgendwie rechtlich der Magen rumdrehen, oder? Also erstens könnte man ja auch sagen, wieso RWE und nicht, keine Ahnung, Shell.
Mhm. Ja, völlig richtig. Also man könnte jetzt sagen, und so argumentiert auch der Kläger, naja, irgendwo muss man anfangen. Das heißt, irgendjemand muss man sich rauspicken, aber die Gründe dahinter sind wohl andere. Also der Grund ist der, dass diese Art von Klagen, also dass quasi große Emittenten versucht werden, zivilrechtlich auf Kostenersatz zu verklagen, so ein bisschen eben Grundlage haben in so einer Forschungsarbeit eines Klimawissenschaftlers, der irgendwann mal angefangen hat, so die größten 90 Emittenten weltweit zu identifizieren. Und das hat er gemacht, indem er quasi so in deren Bilanzen nicht angeschaut hat, geschaut hat, wie viel fossile Brennstoffe habt ihr in der Vergangenheit erworben, daraus errechnet hat, wie viele Emissionen das wohl waren, und dann identifiziert hat, wer die größten 90 Emittenten sind. Und darunter ist so in den 20er Plätzen RWE. Deshalb war also für RWE eine Datenbasis vorhanden, bestimmen zu können auf Basis dieser Studie, in welchem Umfang RWE möglicherweise zum Klimawandel beigetragen hat. Und das liegt für viele andere Unternehmen nicht vor. Das war also der Grund, warum man vielleicht RWE herausgepickt hat. Und der zweite ist der, dass sicherlich auch quasi man ins deutsche Recht kommen wollte, weil von Klägerseite durchaus zu Recht angenommen wurde, dass das deutsche Recht für so eine mögliche Kostenersatzhaftung vielleicht besser geeignet ist als ausländische Rechtsordnung. Wir sehen viele dieser Klagen auch gerade so im englischsprachigen Raum, im Common Law Raum. Dort scheitern die aus unterschiedlichen Gründen, die aber weniger mit den deutschen Gründen zu tun haben. Und deswegen war, glaube ich, die Idee, wir wollen in deutsches Recht kommen. Dafür brauchen wir ein deutsches Unternehmen oder eben deutschen Kläger, aber das war eben nicht so leicht zu bekommen. Deswegen ein deutsches Unternehmen und RWE, weil eben diese Datenbasis für den Emissionsbeitrag vorhanden war. Ich glaube, das erklärt es ein bisschen.
Aber es muss doch jetzt auch mal rechtlich betrachtet irgendwie eine Art von Kausalität geben, eine Zurechenbarkeit, wahrscheinlich auch eine Adäquanz, um irgendwie mich an diesen Störer wenden zu können, den ich dann in Anspruch nehme. Und also ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber ich meine, deshalb hat das Landgericht Essen in erster Instanz doch auch gesagt, nee, also ganz ehrlich, das geht hier irgendwie nicht.
Genau. Das Landgericht Essen hat gesagt, also wir können hier, das ist alles viel zu diffus, der Klimawandel, wir wissen zwar, dass es den Klimawandel gibt, aber wir haben nicht so eine lineare Verursachungskette, darauf hat immer das Landgericht abgestellt, also zwischen der emittierten Emission irgendwo in Braunkohlekraftwerken von RWE, die dann irgendwie zum Klimawandel und zu einer Gletscherschmelze in Peru führt, das ist alles letztlich nicht so ausziviliierbar. Und deswegen haben wir es hier nicht mit Kausalität zu tun. Deswegen weisen wir die Klage ab. Das hat ja das OLG Hamm schon 2017 in seinem Beweisbeschluss zurückgewiesen. Hat gesagt, diese Argumentation, die funktioniert so nicht. Weil wir müssen schon genau hingucken, ob denn diese Kausalkette vorliegt. Und heute hat das OLG in der mündlichen Verhandlung quasi nochmal seinen Standpunkt verteidigt. Und hat ja, das hatten Sie ja eingangs darauf hingewiesen, in diesen ersten Absätzen in der Pressemitteilung, und wahrscheinlich wird die Entscheidung, wenn wir denn die schriftliche bald haben, ähnlich aussehen, erstmal quasi sehr viel argumentiert, warum der Anspruch grundsätzlich bestehen könnte. Und da tauchen eben genau auch diese Argumente auf, dass dem Grunde nach Kausalität gegeben sein könnte. Sowohl naturwissenschaftliche als auch denn eben adäquate Kausalität, also auch die Adäquanz gewahrt sein könnte. Und wir können gerne, wenn Sie wollen, über diese einzelnen Punkte genauer reden. Aber grundsätzlich gibt es Vorschläge, die in der Literatur erarbeitet wurden. Da war ich auch ein bisschen daran beteiligt, wie man diese juristischen Argumente, wie man diese rechtlichen Kausalitätserwägungen begründen kann. Und darauf stützt sich auch das OLG Hamm. Ich habe, wie gesagt, die Entscheidungsgründe nicht, aber jedenfalls die Pressemitteilung. Da kommen mir schon viele Argumentationen sehr bekannt vor, um es mal so zu formulieren.
Also ein bisschen können wir da durchaus noch reingehen. Wie gesagt, wir sind ein Jura-Podcast. Geben Sie uns ein bisschen was zur Kausalität und zur Adäquanz.
Genau. Also bei der Kausalität unterscheiden wir typischerweise erstmal zwischen der naturwissenschaftlichen, also der Conditio sine qua non Kausalität und dann noch quasi so einer rechtlichen Filterkausalität, nämlich der Adäquanzkausalität. Sagen wir mal bei der ersten an, bei der naturwissenschaftlichen Kausalität. Da ist es erstmal so, dass jetzt quasi eine Ursache-Wirkungskette dargelegt und im Zweifel bewiesen werden müsste vom Kläger, dass RWEs Emissionen den Klimawandel angetrieben haben, das dazu führt, dass dann der Gletscher schmilzt vor der Haustür des Klägers, dadurch ein Überflutungsrisiko entsteht und damit das Eigentum des Klägers bedroht ist. Das ist letztlich eine Kette, die durch Sachverständige zu ermitteln wäre, weil nämlich quasi vor allem Sachverständige das beurteilen können, ob diese naturwissenschaftlichen Zusammenhänge gegeben sind. Dazu gibt es schon recht viele Studien, einfach weil dieses Verfahren auch in der Naturwissenschaft, wenn man so will, so wie so ein Motor für Erkenntnisproduktion irgendwie fungiert hat. Also viele Klimawissenschaftler haben angefangen, sich mit konkret diesem Gletschersee zu befassen und zu zeigen, dass dieser Gletscher aufgrund des Klimawandels schmilzt und so weiter und so fort. Und diese Möglichkeiten, das naturwissenschaftlich nachzuweisen, die sind in den letzten Jahren immer besser geworden. Das ist die Attributionswissenschaft als Teil der Klimawissenschaft, die quasi genau sich damit beschäftigt, inwiefern ein bestimmtes Phänomen, in dem Beispiel der schmelzende Gletscher, auf den Klimawandel zurückzuführen ist. Und dieser Unterzweig der Klimawissenschaft kann mittlerweile halt sehr genau dann bestimmte Ereignisse dem Klimawandel zuordnen. Und so wäre es eben auch in diesem Fall möglich, eben für jede einzelne dieser Kausalkettenglieder über Studien und über Sachverständigengutachten diesen Nachweis zu führen. Das OLG Hamm hat sich jetzt ja nur mit dem allerletzten Kettenglied beschäftigt, nämlich mit der Frage, ob überhaupt das kriegerische Grundstück von einer Überflutung bedroht ist und alle anderen dieser Kausalkettenglieder sich gar nicht angeschaut, aus prozessökonomischen Gründen. Und die Klage ist ja eben nur an diesem allerletzten Glied gescheitert. Und deswegen hat das OLG gesagt oder wird es auch in seiner Entscheidung sagen, naja, wenn das eben nachgewiesen ist, diese anderen Ketten, dann könnten wir durchaus von einem rechtlich bestehenden Anspruch ausgehen. Das führt mich jetzt vielleicht zur Adäquanz, also zum quasi mehr rechtlichen Argument. Zu die Frage der Adäquanz gibt es ja typischerweise so zwei Filterkriterien, die angezogen werden. Nämlich einmal, dass quasi ein bestimmtes Verhalten das Risiko nicht ausreichend erhöht hat. Und zum anderen, dass das nicht vorhersehbar war für einen objektiven Beobachter, dass dieses Verhalten einen möglichen Schaden herbeiführen kann. Und beides weist das OLG Hamm jetzt in seiner Pressemitteilung, und wir gehen davon aus, auch in den Entscheidungsgründen zurück. Und die Argumente sind wie folgt. Zum einen Risikoerhöhung. Das Argument von RWE-Seiten ist immer, naja, wir erhöhen ja das Risiko gar nicht, weil wir emittieren ja quasi nur ein gewisses Maß an sehr geringen Emissionen. Das sind so ungefähr 0,47% aller globalen Emissionen gehen auf RWE zurück. Das ist ja verglichen mit allen übrigen Emissionen super wenig. Dann sind ja 99,5% knapp super viel von anderen emittiert worden.
Genau.
Diese Perspektive weist jetzt aber das OLG Hamm zurück und stützt sich da auch auf Vorarbeiten der Literatur, weil sie sagen, naja, es kommt nicht darauf an, diesen Emissionsbeitrag mit den Gesamtemissionen zu vergleichen, sondern es kommt darauf an, Emissionsbeiträge von verschiedenen Emittenten miteinander zu vergleichen. Also zum Beispiel zu schauen, RWE emittiert verglichen mit zum Beispiel dem Durchschnittsbürger in Deutschland oder auch einem Landwirtschaftsbetrieb in Deutschland eben deutlich mehr. Und das heißt, bei der Risikoerhöhung ist weniger entscheidend, was hat man selbst beigetragen verglichen mit allen anderen, sondern was hat man beigetragen verglichen mit einzelnen anderen. Und so kann man bestimmte Akteure herausfiltern, die dann das Risiko adäquat erhöht haben. Das heißt natürlich noch nicht, dass man deshalb haftet, weil es ist ja noch von anderen Voraussetzungen abhängig, aber zumindest kann man so mal bestimmte Emittenten herausfiltern und kommt zum Beispiel zum Ergebnis, dass wir und ich wahrscheinlich vom Adäquanzkriterium ausgefiltert werden würden, weil unsere Emissionsbeiträge viel zu gering sind, aber die von so großen Emittenten wie eben von RWE und anderen großen fossilen Unternehmen, die kann man durchaus als erhebliche Risikosteigerung werten. Und das hat das OLG Hamm jetzt anerkannt, quasi als rechtliches Argument. Und das kann natürlich dann auch in künftigen Verfahren, so sie denn angestrengt werden, möglicherweise darauf zurückgegriffen werden.
Okay, verstehe ich soweit, Kausalität und Adäquanz. Jetzt hat aber RWE natürlich gesagt, und ich lese da mal den 1004 Absatz 2, ist das, glaube ich, rein. Es kann doch nicht sein, dass wenn wir uns eigentlich rechtmäßig verhalten, wir trotzdem in Anspruch genommen werden. Denn, Argument RWE, wir verstoßen ja hier gegen nichts. Wir haben alle Grenzwerte eingehalten und so weiter. Und in der Tat 1004 BGB sagt irgendwo, es gibt keinen Anspruch, ausgeschlossen, wenn das Störerverhalten rechtmäßig ist. Ist irgendwie genau. Auch nachvollziehbar aus Sicht des Konzerns erstmal, oder? Dass die sagen, Moment mal, wir machen doch hier gar nichts falsch.
Genau, ist erstmal nachvollziehbar. Auch da muss man dann eben so ein bisschen genauer hingucken. Und auch das hat ja das OLG Hamm jetzt auch in der mündlichen Urteilsbegründung so ein bisschen da so einen Seitenhieb verteilt, weil es nämlich gesagt hat, naja, dieses genaue Hingucken ist vielleicht manchmal nicht ausreichend erfolgt. Weil wenn man nämlich genau hinguckt, dann sieht man, dass letztlich es dort um die Frage der Duldungspflichten geht. Also wann quasi ist eine gestörte Person, quasi also im Sinne von 1004 gestörte Personen, quasi verpflichtet, das zu dulden. Und hier verzahnt sich 1004 mit dem Paragraphen 906, also einer Vorschrift aus dem Nachbarschaftsrecht. Das hat der BGH schon in über Jahrzehnte quasi ausgeurteilt, dass quasi hier jetzt so Fragen von 906, also welche Einwirkungen sind zu dulden, was ist eine wesentliche Beeinträchtigung, was nicht, jetzt hier eine Rolle spielen. Und wenn man sich die 906 anguckt, dann sieht man, dass 906 Absatz 1 Satz 2 zwar so öffentlich-rechtliche Grenzen und Richtwerte in Bezug nimmt, aber eben nur als Indiz. Das heißt also, nur weil ich mich öffentlich-rechtlich legal verhalte, dort alles einhalte, was mir aufgetragen worden, heißt das noch nicht automatisch, dass ich auch privatrechtlich pflichtgemäß agiere. Und das Konzept, was dahinter steht, ist das sogenannte Konzept der Autonomie der privatrechtlichen Sorgfaltspflichten. Das heißt, privatrechtliche Sorgfaltspflichten werden zwar indiziert durch öffentlich-rechtliche Grenzwerte, aber letztlich doch autonom konstruiert und begründet. Auch das hat der BGH wiederholt entschieden, gerade so in produzentenhaftungsrechtlichen Fällen. Und genau darauf stellt jetzt auch das OLG Hamm ab. Es sagt, völlig unabhängig davon, ob ihr das eingehalten habt, bestimmen wir Sorgfaltsmaßstäbe privatrechtlich autonom. Und es könnte eben sein, dass hier, obwohl ihr euch an diese Grenzwerte gehalten habt, die das Weltklima im Blick haben und auch die Gesellschaft als Ganzes, dass ihr gegenüber einem Einzelnen euch damit sorgfaltswidrig verhalten habt. Und auch das wurde schon entschieden, nämlich dann, wenn man sich im Rahmen der Grenz- und Richtwerte bewegt als Emittent, aber gleichwohl bei einem Individuum, das zu erheblichen, vor allem so Eigentumsbeeinträchtigung oder vor allem Gesundheits- und Körpergefährdung führt, dass das Fälle sind, wo dann der Einzelne sehr wohl einen Abwehranspruch hat. Ja, auch das wurde schon in anderen Konstellationen entschieden. Das heißt, auch hier bewegt sich eigentlich die Beklage auf sehr bekanntem Terrain, weil genau das ist das, was der Kläger vorträgt. Er quasi ist in seiner Gesundheit, in seinem Eigentum beeinträchtigt, so denn sein Vortrag zutrifft, das hat das OLG jetzt gerade abgewiesen. Aber letztlich, wenn er beeinträchtigt wäre, dann wäre er eben in besonders hohem Maß beeinträchtigt in sehr hochwertigen Rechtsgütern. Und hier führt selbst das Einhalten von Grenz- und Richtwerten dazu, dass man durchaus dann quasi eben nicht mehr zur Duldung verpflichtet ist und dann einen Unterlassungsanspruch hat.
Wir reden jetzt die ganze Zeit über die Sache, als hätte der Bauer gewonnen. Sie haben es gerade gesagt, hat er nicht. Er hat ja verloren. Weshalb jetzt am Ende?
Ja, er hat deshalb verloren, weil ich hatte es vorhin so kurz angerissen. Das OLG Hamm hat aus prozessökonomischen Gründen sich diese Kausalkette in so einzelne Glieder zerhackt und gesagt, wir gucken uns nur das allerletzte Glied an. Nämlich die Frage, inwiefern sein Grundstück vor Überflutung bedroht ist. Und das war eigentlich im Vorfeld, dachten die meisten, inklusive mir, dass das eigentlich das Unproblematischste ist, weil eben der Kläger, wie gesagt, in einem Dorf wohnt, was eben, wo ein Fluss durchfließt und wo oberhalb ein Gletschersee ist und es dazu Studien gab, die sagen, naja, da ist ein sehr hohes Überflutungsrisiko. Das OLG Hamm hat jetzt aber einen Sachverständigen damit beauftragt, sich ganz konkret anzugucken, inwiefern droht jetzt wirklich das exakte klägerische Grundstück überflutet zu werden. Und dieser Sachverständige kam zum Ergebnis, dass die Wahrscheinlichkeit, dass es überhaupt zu einer Flut kommt, in einem absehbaren Zeitraum, den das OLG Hamm auf 30 Jahre gezogen hat, sehr gering ist. Und das Gutachten spricht von so unter 1%. Und hinzu kommt, selbst wenn es überflutet werden würde, das Grundstück, dass es dann so wäre, dass das Wasser, in Anführungsstrichen, was ankäme, nur ungefähr 20 Zentimeter hoch ist. Das heißt also, die Flut, so sie denn überhaupt kommt, wäre relativ wenig hoch sein, nur sehr hohe, geringe Höhe haben. Und das führt jetzt vom OLG Hamm dazu, da jetzt ein rechtliches Argument zu machen, nämlich zu sagen, naja, für 1004 Absatz 1 Satz 2 braucht es eine drohende Beeinträchtigung, die muss, das hat auch der BGH schon geurteilt, so gewisserweise konkret sein. Und das reicht hier eben nicht, weil es letztlich eben diese Beeinträchtigung nur sehr geringe Eintrittswahrscheinlichkeit hat und selbst wenn sie eintrete, nur geringes Ausmaß hätte. Und das führt dazu, dass das OLG Hamm quasi schon die erste Grundvoraussetzung des 1004 Absatz 1 Satz 2 ablehnt und deswegen all die schönen Fragen, über die wir uns gerade Gedanken gemacht haben, gar nicht mehr entscheidungserheblich waren, weil eben es quasi schon in der ersten Voraussetzung gefehlt hat und deshalb wird die Klage abgewiesen. Das heißt, hier ist ein typischer Fall von Death by Detail, also das heißt, die Klage wurde verloren durch ein ganz kleines Detail und dieses kleine Detail hat letztlich die gesamte Klagekonstruktion zu Fall gebracht. Aber das OLG Hamm sagt ja sehr deutlich, naja, es war eben nur dieses Detail und im Übrigen sind wir der Meinung als Gericht, diese Klage war durchaus schlüssig.
Tatsächlich hätte das OLG Hamm sich diese Mühe ja nun wirklich nicht machen müssen. Und ich glaube, Sie haben recht, man kann davon ausgehen anhand der Pressemitteilung, dass da irgendwie auch in den Urteilsgründen genau das drinstehen wird, was auch in der Pressemitteilung sehr deutlich drinsteht. Nämlich, das heißt nicht, dass das hier überhaupt nicht funktioniert. Das OLG Hamm hat auch die Revision nicht zugelassen. Und weil der Streitwert nur 17.000 oder 20.000 Euro sind, ist auch gar keine Rechtsbeschwerde möglich zum BGH. Ne? Das heißt, die Kiste ist rechtskräftig. Daher jetzt so ist wichtigste Frage, ist das jetzt der juristische Präzedenzfall, den die NGOs und natürlich der Kläger mit seiner Anwältin feiern? Oder ist es so, wie RWE sagt, ja, Glück gehabt, kann ja auch nicht sein. Das hätte ja sonst unabsehbare Folgen für den Industriestandort Deutschland, wenn jetzt einfach jedes Unternehmen für Klimafolgeschäden irgendwo auf der Welt haftbar gemacht werden könnte.
Ich glaube, hier haben wieder beide so ein bisschen recht. Also es ist ein Präzedenzfall. Und es ist deshalb ein Präzedenzfall, weil jetzt zum ersten Mal eben ein deutsches Obergericht entschieden hat, dass dem Grunde nach diese Ansprüche bestehen können. Und was jetzt passieren wird, und das hat ja auch quasi schon die Klägerseite, vor allem halt die Vertreter der Klägerseite schon gegenüber der Presse geäußert, dass man sich jetzt überlegt, naja, vielleicht gibt es andere deutlich besser geeignete Kläger, die in Zukunft diese Klagen vor deutsche Gerichte bringen. Weil ganz einfach formuliert, Julia hat deshalb verloren, weil sein Grundstück quasi in dritter Reihe von dem Fluss liegt, also nicht direkt an dem Fluss. Das Gutachten selbst sagt, dass wenn Grundstücke, die näher an dem Fluss liegen, durchaus vor Überflutung bedroht sind. Das heißt, was jetzt möglich wäre, wäre quasi zwei Straßen weiterzugehen, zu klingeln und zu sagen, hallo, möchten Sie nicht vielleicht jetzt gegen RWE klagen? Das heißt, Konzerne wie RWE, große Emittenten sollten sich nicht zu sicher sein, weil dieses Urteil, was wir heute bekommen haben, könnte so unter der Überschrift stehen, erfolgreich gescheitert. Es ist gescheitert in dem ganz konkreten Fall, aber was die Klimahaftung als Ganzes angeht, ist es ein großer Erfolg für die Bewegung, die quasi pro Klimahaftung argumentiert, weil eben diese ganzen Argumente, die in der Vergangenheit auch so durch die Debatte geistern, warum aus dogmatischen Gründen alle diese Ansprüche nicht gegeben sind, wurden jetzt durch die Bank von einem deutschen Gericht zurückgewiesen und wurde argumentiert, nein, es können diese Ansprüche bestehen. Und insofern ist es gewisserweise eine Blaupause für künftige Kläger zu kommen, okay, und jetzt habe ich einen anderen Fall und ich bin doch deutlich mehr betroffen und quasi dann wird geklagt. Und wenn man das Ganze wieder gegenüber RWE macht, dann hat man auch wieder quasi das LG Essen als erste Instanz und wird auch wieder beim OLG Hamm landen. Und das OLG Hamm hat ja dann quasi schon eine Entscheidung in der Schublade. Das heißt, es ist zu erwarten, dass da in Zukunft noch weitere Verfahren angestrengt werden.
Dafür hat es diese Klage ja mit Sicherheit auch gegeben. Das ist ja evident auch eine strategische Klage. Und strategische Klagen sollen ja auf der einen Seite sozusagen Öffentlichkeit schaffen und so weiter und der Öffentlichkeit ein Problem bewusst machen. Sie sollen juristisch den Weg ebnen. Aber, und das ist vielleicht dann auch meine letzte Frage, auch wenn die nicht rein rechtlich ist, gehen Sie davon aus, dass das Urteil des OLG Hamm etwas am Verhalten von Unternehmen ändern kann?
Also ich glaube, nein. Also ich glaube, es wird nicht zu der Verhaltensänderung führen, die quasi die Befürworter der Klimahaftung oder von Klimahaftungskonstruktion im Sinn haben, nämlich im Sinne von, dass es so Abschreckungseffekt hat, dass also jetzt Unternehmen ihr Geschäftsmodell umstellen, weniger emittieren, in der Erwartung, oh Gott, wir könnten haften und dementsprechend versuchen, das zu vermeiden durch geringere Emissionen. Ich glaube, das wird nicht passieren, einfach aus dem Grund, weil die Anreize, in Zukunft weniger zu emittieren, schon aus ganz anderen Bereichen kommen, eben aus anderen Regulierungsbereichen. Auch der Markt mittlerweile fängt ja an, quasi fossile Energien konsequent auszupreisen, weil eben erneuerbare Energien deutlich günstiger in der Produktion sind. Das heißt, ich glaube, es braucht den Anreiz durch die Klimahaftung zusätzlich nicht. Was aber quasi eine Verhaltensänderung sein könnte, ist, dass Unternehmen vielleicht in Zukunft eher dazu bereit sind, anzuerkennen, dass sie über ihr Verhalten, über ihre großen Emissionen der Vergangenheit einen Beitrag dazu geleistet haben, dass der Klimawandel das Ausmaß angenommen hat, das er angenommen hat. Verfahren wie das RWE-Verfahren haben wie so ein Scheinwerfer quasi darauf gerichtet, dass es eben wir nicht alle irgendwie den Klimawandel verursacht haben, sondern dass es große Emittenten gibt, die dazu in höherem Maß beigetragen haben als andere. Und dementsprechend könnte es dazu führen, dass eben möglicherweise Unternehmen jetzt auch im öffentlichen Scheinwerferlicht stehen, mehr bereit sind, dafür auch mehr Verantwortung zu übernehmen. Sei es zum Beispiel, dass sie bereit sind, in Regionen wie in Peru, an diesem Gletschersee, Verantwortung für Flutschutz zu übernehmen oder was auch immer, einfach weil das möglicherweise aus PR-Gesichtspunkten sinnvoll ist. Ich glaube auch, dass wir in Zukunft nicht mehr sehen werden, was wir jetzt in diesem Verfahren gesehen haben, dass anfänglich im großen Stil der Klimawandel oder Zusammenhänge daran, zumindest beleugnet, wenn ich sogar in Zweifel gezogen, wenn ich geleugnet worden, was man sehen konnte in diesem Verfahren. Ich glaube, das können sich die Unternehmen nicht mehr erlauben. Das heißt, es wird jetzt, glaube ich, mehr darum gehen, an Lösungen zu arbeiten und möglicherweise dann auch sich dazu zu bekennen, dass man einen Beitrag geleistet hat und vielleicht zu erkennen zu geben, wie man das lösen möchte über eben besagte Vorkonstruktion und Beteiligung an Klimaschutz-Anpassungsmaßnahmen. Das könnte eine mögliche Verhaltensänderung sein.
Also vielleicht zumindest der Anfang eines Sinneswandels heute, auch wenn es juristisch am Ende eine Niederlage war. Herr Professor Schirmer, irgendwas sagt mir, dass wir über dieses Thema noch häufiger sprechen würden und ich würde mich sehr freuen, wenn wir das auch mit Ihnen machen können. Vielen, vielen Dank für Ihre Zeit und Ihre Expertise.
Vielen Dank, sehr gerne.
Heute am Mittwoch schiebt Bundesinnenminister Alexander Dobrindt eine Verschärfung des Migrationsrechts an. Das Kabinett verabschiedet kein Gesetz, aber eine Formulierungshilfe. Es soll ein Ende der schnellen Turboeinbürgerung nach 3 Jahren bedeuten. Das hatte die Ampel eingeführt und jetzt soll es also wieder erst nach 5 Jahren möglich sein. Der Familiennachzug soll gestoppt werden für subsidiär geschützte Flüchtlinge. Das sind immerhin 350.000 in Deutschland. Naja, und daran gibt es natürlich viel, viel Kritik. Die Zahlen der Asylbewerber sind derzeit übrigens um fast 30% zurückgegangen. Zugleich gibt es aber eine internationale Debatte und um die wollen wir uns jetzt kümmern. Die betrifft den EGMR in Straßburg. Das ist ein internationales Gericht auf Basis der Europäischen Menschenrechtskonvention. Und 9 Regierungen haben sich da nun beschwert in einem offenen Brief. Viele Migranten haben sich nicht integriert, leben in Parallelgesellschaften und distanzieren sich von unseren Grundwerten wie Gleichheit, Demokratie und Freiheit, klagen die Staaten dort. Manche von ihnen haben sich negativ verhalten und sogar Straftaten begangen. Erfreulicherweise würden nun aber viele Regulierungen zu irregulärer Migration verschärft. Und dieser Brief endet damit einer Art Manifest. Die Sicherheit und Stabilität unserer Gesellschaft hat oberste Priorität. Es sollte uns national mehr Handlungsspielraum eingeräumt werden, schreiben sie dem Gericht, um strafrechtlich verurteilte Ausländer auszuweisen. Insbesondere bei schweren Gewaltverbrechen oder Drogendelikten, da diese stets schwerwiegende Folgen für die Opfer hätten. Unsere Behörden brauchen mehr Freiheit, um etwa strafrechtlich verurteilte Ausländer zu überwachen, die nicht abgeschoben werden können, obwohl sie unser Gastrecht missbraucht haben und für Unsicherheit sorgen. Ja, das schreiben Italien, Dänemark, Polen, Österreich, Belgien, Estland, Lettland, Litauen und Tschechien. Und man fragt sich, was ist da los? Warum schreiben Vertragsstaaten jetzt an ein Gericht einen offenen Brief mit der Bitte um Lockerung? Und ist der EGMR eigentlich wirklich Hemmschuh beim Thema Migration? Darüber wollten wir jetzt eigentlich mit Professor Dr. Angelika Nussberger sprechen. Sie war Richterin am EGMR, bevor sie an die Uni Köln zurückkehrte. Aber leider ist Frau Nussberger kurzfristig erkrankt und jetzt werde ich das Interview mit verstellten Stimmen simulieren. Nein, keine Sorge, das mache ich natürlich nicht. Frau Nussberger war aber im DLF zu hören und dort sagte sie dies. Das fasse ich euch jetzt ganz kurz zusammen. Sie sagte, die Rechtsinterpretation sei natürlich Aufgabe des Gerichts, steht übrigens auch in Artikel 32 EMRK drin. In Artikel 8, der Respekt für Familienleben und Privatleben sei wohl tatsächlich bisweilen ein, ja, zumindest so wahrgenommener Hemmschuh für bestimmte Abschiebefälle. Also da gab es zum Beispiel in Österreich eine bestimmte Leitentscheidung, wo jemand nicht abgeschoben werden konnte, weil er eben in Österreich aufgewachsen ist und das dann ein Verstoß gegen Artikel 8 darstellen würde, beziehungsweise darstellte. In dem Fall war der Betroffene abgeschoben worden. Und Frau Nussberger beschreibt es nun als Konstruktionsproblem, dass der Gerichtshof kein Gegengewicht habe. Eine Konventionsänderung, nämlich analog zu einer Grundgesetzänderung zum Beispiel, sei bei 46 Mitgliedstaaten sehr schwierig und dadurch entstünde, was die Politik als Missbalance betrachtet. Und jetzt sagt sie noch zu diesen Ländern, die geschrieben haben, ganz interessanterweise, dass das ja welche seien, die im Prinzip die Konvention schon noch ernst nehmen. Es gibt ja auch andere, die sich regelmäßig Verurteilungen einfangen, Türkei, Slowakei, Ungarn und Georgien nennt sie da etwa. Sie sagte nun auch, dass natürlich jetzt die Rechtsprechung nicht durch so einen Brief geändert werden kann und die Konvention könne eben auch nicht so leicht geändert werden, aber man könne ein Zusatzprotokoll vereinbaren. Davon gibt es nun schon 16 Stück. Neu wäre jetzt allerdings oder relativ neu wäre, dass es hier um eine Eingrenzung ginge und nicht um eine Ausweitung auf sozusagen neue Grundrechtssituationen. Das Ganze könnt ihr euch natürlich am besten selbst anhören. Der DLF hat es leider noch nicht transkribiert, aber es gibt immerhin die Audiodatei zum Runterladen und zum Anhören. Link findet ihr in den Shownotes. Inzwischen gibt es übrigens auch Reaktionen auf diesen Brief, eine vom Europarat selbst. Der sagte, der Gerichtshof beuge sich nicht politischen Zyklen. Und Stefan von Raumer, der Präsident des Deutschen Anwaltvereins, sagte, Gerichtskritik ist der falsche Schritt und das sei ein Angriff auf die EMRK. Die Links zu dem in diesen Stellungnahmen findet ihr natürlich auch in den Shownotes.
Auf hoher See.
Das Landgericht Braunschweig hat Strafurteile in diesem Skandal gefällt nach 170 Verhandlungstagen.
Geschmeidig. Mhm.
Das ist eine ganze Menge, ja. Der VW-Dieselskandal ist ja im Grunde auch schon nur noch als deutsche Industriegeschichte im Gedächtnis. Fast 10 Jahre ist die Story her, oder eigentlich gut 10 Jahre, wenn man die Ermittlungen mit einbezieht. Das heißt, manche von euch hatten damals keinen Führerschein, manche waren vielleicht noch nicht mal in der Pubertät. Sehen wir den Dingen ins Auge, Pia, auch wenn du denkst, das war doch vorhin gerade. Nein, wir sind alt.
Also ich dachte das auf keinen Fall. So.
Daher in einer Nussschale. VW hat seine Autos als Clean Diesel beworben und dabei aber den Schadstoffausstoß nicht generell gesenkt, sondern nur in Testsituationen. Die Elektronik war also in der Lage, das zu erkennen. Und in der Folge kam es zum Dieselskandal und der VW-Chef Martin Winterkorn trat zurück. Jetzt gleich geht es bei uns ums Strafrecht. Ich will aber nur einmal ganz kurz der Vollständigkeit halber erwähnen, es gibt eine reiche Geschichte von Sachmangel- und Schadensersatzklagen sowie kapitalanlagerechtlichen Klagen. Und der Gesamtverband der Versicherungen schätzte im Oktober 2021 die Verfahrenskosten auf 1,2 Milliarden Euro und den Gesamtstreit, der bislang im Raum steht, auf knapp 10 Milliarden Euro. Es ist also wirklich einiges im Raum.
Und das war 2021, ne? Dafür
genau,
gibt es
also
ja sogar einen eigenen neuen Zivilsenat beim BGH für die ganzen Dieselfälle und so. Und mittlerweile hat einfach jeder Mensch, selbst wir, die sich damit viel beschäftigen, völlig den Überblick verloren über diese Dieselrechtsprechung. Es ist wirklich ein Wahnsinn, was das ausgelöst hat. Und wir haben ja immer nur Deutschland im Blick. Es geht ja quasi um die ganze Welt.
Ganz genau. Und jetzt kommen wir aber mal zu den Urteilen. Was ist da jetzt rausgekommen? Was hat das Landgericht Braunschweig denn entschieden? Es gibt Strafurteile gegen 4 frühere Manager, ausgesprochen vom Landgericht Braunschweig. 2 der Verurteilten müssen nun für mehrere Jahre ins Gefängnis. Ein ehemaliger Leiter der Dieselmotorenentwicklung muss für 4,5 Jahre einknasten. Der frühere Leiter der Antriebselektronik für 2 Jahre und 7 Monate. Bei 2 weiteren Managern bleibt es bei einer Bewährungsstrafe von jeweils 3 Jahren. Die Strafnorm, um die sich das hier alles dreht, ist der Banden- und gewerbsmäßige Betrug 263 Absatz 5 StGB.
Und das war's jetzt, oder was? Also 4 Führungskräfte wurden verurteilt. Schön, was ist mit dem Rest? Und vor allem, was ist mit Martin Winterkorn, dem damaligen VW-Chef, dessen Verfahren ja abgetrennt wurde?
Genau, Winterkorns Verfahren wurde abgetrennt und ausgesetzt und dann kam es ja zu dieser Sache, die in Juristenkreisen auch damals so ein bisschen rumging. Die Unterbrechung war so lang, dass die Hauptverhandlung neu aufgenommen werden musste. Das steht in 229.1 StPO. Ja, ob da jetzt noch was passiert, ist ehrlich gesagt ziemlich unklar. Der hat ja Knie und Hüfte und sowas. Und naja, wenn dann
du
geht
sagst
es
so schön, wie auf Kölsch, der hat Knie und Hüfte. Finde ich gut.
Ja,
damit kann ich umgehen. So sprechen wir hier im Rheinland.
Ja. Genau. Spätestens seit Habe Kerkeling weiß ich auch, wie das geht. Naja, also wenn es jedenfalls bei ihm weitergeht, dann geht es auch noch um ein bisschen mehr, nämlich um Marktmanipulation und uneidliche Falschaussage vor einem Untersuchungsausschuss des Bundestages. Da kommt dann also noch einiges dazu, aber ja, man weiß halt nicht, ob das jemals noch passieren wird. Und die Kammer hat dann wohl auch noch was Interessantes gesagt, dass es nämlich noch andere Schlüsselrollen gab, die teils noch gar nicht angeklagt sind. Ja, da gibt's ja, also man muss sich das vorstellen, der ganze Konzern war da ja im Grunde involviert und alle wussten irgendwo, oder viele Leute wussten jedenfalls, was da los war. Bei vielen geht es deswegen auch um Unterlassungsdelikte, also darum, dass sie nichts getan haben, um diese Manipulation zu stoppen. Und bei anderen geht es darum, dass sie die aktiv betrieben haben. Auch das, da wird also nochmal unterschieden. Und da muss man sagen, in den USA ging das Ganze ein kleines bisschen fixer und da ist auch viel mehr passiert. 2017 gab es da schon 2 Strafurteile, die verhängt wurden, sicherlich auch beschleunigt dadurch, dass man da einen Deal machen konnte. Da ging es um Geldstrafen in mehreren 100.000 Dollar Höhen und teils auch um Haft. Und es gibt auch bei uns noch weitere Anklagen gegen deutsche Manager, Anklagen aus den USA gegen deutsche Manager, die aber nicht vollzogen werden können, weil es keine Auslieferung gibt. Und bei uns gibt es natürlich noch den Ex-Audi-Chef Rupert Stadler, der wegen Betrugs durch Unterlassen 1 Jahr 9 Monate auf Bewährung bekommen hat. Und ebenso erging es dem früheren Audi-Manager Wolfgang Hatz.
Und, kommt da jetzt noch was?
Tja, es gibt noch weitere Verfahren gegen 31 Angeklagte, so hört man es beim Landgericht Braunschweig. Es läuft auch noch ein Beihilfeverfahren gegen frühere Conti-Manager.
Also Zulieferer, oder?
Genau.
Conti sind Reifen, ne?
Ja, ich glaube,
Allgemeinzulieferer. Ich glaube, die machen noch mehr als Reifen. Wir kennen die von Reifen, aber ich glaube, in der Automobilindustrie wird man jetzt sich in den Kopf fassen und sagen, was sind das für Deppen? Also die machen schon noch ein bisschen mehr. Bitte keine Details fragen. Autos sind nicht unbedingt meine Welt. Das ist eigentlich deine Welt, Pia. Eigentlich wäre das so dein Thema.
Der Eindruck trügt völlig. Ich mache das nur, um dich zu ärgern, wenn ich Autofälle mitbringe. So.
Ja, also kurzum, der Gerichtssprecher sagt es auch ausdrücklich, das ist jetzt noch nicht das Ende der Aufarbeitung. Insofern ist es ein spannendes Rennen. Was kommt früher, die strafrechtliche Aufarbeitung des Dieselskandals in Deutschland oder das Verbrenner aus?
Die gute Nachricht.
Jo, gute Nachrichten muss man ja aktuell eher mit der Lupe suchen, aber wir haben jetzt immerhin für die Anwältinnen und Anwälte unter euch da draußen eine gute Nachricht dabei. Trommelwirbel. In Zukunft haben wir mehr Zeit für die praktischen Fälle beim Fachanwaltstitel, nämlich 5 statt wie bisher 3 Jahre. Das hat die Satzungsversammlung am Montag beschlossen. Und zwar steht das in § 5 Absatz 1 Satz 1 der Fachanwaltsordnung und die soll entsprechend geändert werden.
Erklär doch bitte nochmal für uns Dummies da draußen, was, also hier drinnen auch im Podcast und außerhalb des Podcasts, was ist die Satzungsversammlung?
Weißt du das etwa nicht, Hendrik? Ich bin entgeistert. Also das nennt man auch gerne mal so das Parlament der Anwälte. Das ist ein unabhängiges Organ, wie die Bundesrechtsanwaltskammer immer mal gerne betont, ist aber angesiedelt bei der BRAC. Da sitzen vor allem, also stimmberechtigt sind da nur Mitglieder aus den regionalen Anwaltskammern drin, also auf Deutsch gesagt Anwälte, die in den Anwaltskammern organisiert sind. Und die entscheiden halt über die Berufsordnung der Rechtsanwälte, also über die BORA und eben über die Fachanwaltsordnung. Und da war bisher ja geregelt, dass man, um einen Fachanwaltstitel führen zu dürfen, besondere theoretische Kenntnisse haben muss und besondere praktische Erfahrungen. Die theoretischen Kenntnisse kennen wir, Fachanwaltslehrgänge in der Regel 120 Stunden. In besonders fiesen Fachgebieten, also Steuerrecht, Insolvenzrecht, ist es sogar noch mehr. Und die praktischen Erfahrungen, um die geht's jetzt, da braucht man dann halt Fälle. Ne, kennen wir auch alle, je nach Rechtsgebiet so zwischen 50 Fällen und 120. Also ich habe das nochmal nachgeguckt, im Steuerrecht reichen 50 Fälle, im so größeren Rechtsgebieten, Familienrecht, Mietrecht, Verkehrsrecht, braucht man 120 praktische Fälle. Und die sind dann noch immer noch aufgeteilt so auf verschiedene Unterfachgebiete. Das ist schon relativ nervig, bis man die irgendwie alle zusammengesammelt hat. Und das musste man bisher halt machen binnen 3 Jahren.
Wir sind ja nun beide keine Fachanwälte. Ich bin nicht mal am Sammeln dementsprechend. Kennen aber sicherlich einige und wissen, dass es tatsächlich für einige schwierig ist, diese praktischen Fälle rechtzeitig zusammenzukriegen. War das nicht schon immer so und wieso wird das jetzt geändert?
Also ich glaube, tatsächlich war das schon länger so, aber die Begründung ist jetzt von der Satzungsversammlung, die Zeiten hätten sich geändert. Das ist auch ungewohnt, dass man das aus der Anwaltschaft hört, muss man sagen. Das Berufsbild und der Berufsalltag hätten sich so stark verändert, dass die Fachanwaltsordnung angepasst werden müsse, um die Realität abzubilden, heißt es in der Pressemitteilung der BRAC.
Und die neue Realität sieht aus Sicht der Anwältinnen und Anwälte nun wie aus?
Die BRAC nennt in ihrer Pressemitteilung dafür mehrere Gründe. Es geht los damit, dass es einfach sozusagen immer weniger neue Fachanwältinnen und Fachanwälte gibt. Bei einigen Fachanwaltschaften hätte sogar die Anzahl der Fachanwältinnen und Fachanwälte insgesamt abgenommen, sagt die BRAC. Bei alten wie bei neuen Fachanwaltschaften. Es gibt ja alte Fachanwaltschaften schon seit den 90er Jahren, aber da gibt es ja immer auch ein paar neue, die dazugekommen sind. Und die BRAC sagt eben, das lasse sich auch nicht dadurch erklären, dass halt einfach es immer weniger Anwältinnen und Anwälte insgesamt gibt. Also das steht nicht in Relation zueinander.
Und kann das vielleicht sein, dass die Leute einfach keine Lust mehr haben, Fachanwalt zu machen? Oder müssen die es vielleicht auch nicht mehr?
Also laut der BRAC soll es daran ausdrücklich nicht liegen. Die Satzungsversammlung hat betont, dass es immer noch ein sehr großes Interesse an Fachanwaltschaften gäbe. Ich glaube, da stand sowas drin wie Marke Fachanwaltschaft ist immer noch total geschätzt und so. Und zwar einerseits in der Anwaltschaft, weil eben auch Fachanwältinnen zu deutlich mehr verdienten. Das stimmt, glaube ich, auch. Aber eben auch bei Bürgerinnen und bei Bürgern und auch Unternehmen. Sie suchten weiterhin gezielt nach Fachanwältinnen und Fachanwälten, sagt die Satzungsversammlung. Die Gründe für die Änderung sehen die woanders. Und tatsächlich finde ich die zum Teil sehr interessant. Also vor allem sagt die Satzungsversammlung, der Rückgang unter den Fachanwälten ist vor allem bei den Fachanwältinnen besonders stark und bei den Fachanwaltschaften, die stark von Frauen erworben werden. Das heißt sowas wie Familienrecht oder Sozialrecht, traurig, aber wahr, das machen halt einfach viele Frauen. Und ehrlich gesagt greift es ja auch ein Problem auf, das man seit Jahren eigentlich kennt. Also der Zugang zum Fachanwalt ist für Rechtsanwältinnen erheblich erschwert, in aller Regel, weil sie familiäre Zusatzaufgaben übernehmen. Das ist halt genau die Lebensphase, in der meine Familie gegründet, ne? So im Zweifel zwischen Ende 20 und Anfang 40. Und da kriegen die Frauen dann halt Kinder und kümmern sich um die Plagen und die Männer machen einen Fachanwalt. Das kennt man ja, das Thema kennt man ja auch nicht nur für die Fachanwaltschaften, sondern zum Beispiel auch bei allen Veröffentlichungen für die Wissenschaft und so weiter. Da kommen halt die Frauen einfach, weil sie so viel Care-Arbeit übernehmen, in aller Regel nicht dazu, so viel zu machen wie die Männer.
Es gibt ja im Frauenfußball auch eine neue Regelung. Das habe ich vorhin irgendwie zufällig gesehen. Es gibt einen ersten Club, der garantiert Vertragsverlängerung für Schwangere. Also wenn der Fußball sich schon bewegt, ist es ja auch schön, wenn die Anwälte das auch machen.
Man sagt doch immer, die Jura-Bubble ist bei allem in etwa 10 Jahre später als der Rest der Welt. Insofern kommt es mal wieder eigentlich ganz gut hin. Ich glaube, die Fußballer sind jetzt auch nicht ganz weit vorn mit den Entwicklungen. Aber okay, also es ist auch nicht das Einzige. Da ist es ja jetzt noch nicht die Lebensrealität, die sich verändert hat, sondern bedauerlicherweise eher die Lebensrealität, die immer noch so ist, dass Frauen mehr Care-Arbeit machen. Die Brack redet aber halt auch von einer Veränderung und ich bin mir sicher, Friedrich Merz gefällt das nicht. Nämlich es geht um mehr Work-Life-Balance und um immer mehr Teilzeit. Das führt die Satzungsversammlung jedenfalls an. Das halt steht wirklich drin. Früher bei Einführung der Fachanwaltsordnung, so Mitte der 90er Jahre, wäre ja jedenfalls bei Partnerinnen und Partnern von weit mehr als 40 Wochen Arbeitsstunden auszugehen gewesen. Das sei eben heute nicht mehr der Fall. Außerdem viel mehr Teilzeit und so. Deswegen braucht man einfach für alles länger. Und gleichzeitig, auch richtig, wissen wir alle, die Fallzahlen gehen zurück. Also es gibt einfach immer weniger verfügbare Fälle. Ne? Wir kennen das, die Unternehmen sind kulanter, das heißt, man einigt sich eher. Bei den Gerichten landet einfach viel weniger und damit wird es denknotwendig für die Anwältinnen und Anwälte auch schwieriger. Und zwar besonders in ländlichen Regionen, denn da gibt es laut Satzungsversammlung zum Teil gar überhaupt gar nicht genug Fälle in einem bestimmten Rechtsgebiet, um die binnen 3 Jahren zu sammeln. Und bei allem betont die Satzungsversammlung auch hübsch, das sei eigentlich gar nicht so eine richtige Veränderung, sondern würde die Prämisse der ersten Satzungsversammlung damals erfüllen, dass die Anzahl der praktischen Fälle keine schwer überwindbare Zugangsschranke sein soll.
Wer kann sich denn jetzt freuen? Alle, die jetzt ganz panisch sind, weil noch 3 Fälle fehlen, aber Ende Juni die 3 Jahre ablaufen?
Ganz so schnell wird es wohl leider nicht gehen. Ich schätze mal, es dauert noch so ungefähr 6 Monate bis zum Inkrafttreten. Ich habe bei der BRAG gestern nochmal fix nachgefragt. Das funktioniert jetzt so, dass die Beschlüsse der Satzungsversammlung ausgefertigt werden und dann ans BMJV übersandt. Und dann hat das Ministerium für die rechtsaufsichtliche Prüfung 3 Monate Zeit, laut dem Sprecher der BRAG. Und der hat geschrieben, diese Frist werde auch regelmäßig ausgeschöpft. Und wenn es dann keine Beanstandung gibt vom Ministerium, dann darf die BRAG das offiziell im Internet verkünden. Und dann dauert es nochmal wahrscheinlich so knapp 3 Monate bis zum Inkrafttreten. Denn die Beschlüsse treten dann nach, Achtung, Paragraph 191 klein e Absatz 3 der BRAU am ersten Tag des dritten auf die Verkündung folgenden Monats in Kraft. Ich hasse das, wenn man dann ausrechnen muss, wo man landet. Aber ich glaube, so ungefähr knapp 6 Monate könnte es sogar bei bestem Verlauf also noch dauern, leider.
Siehst du, wärst du Fachanwältin, dann könntest du so eine Frist 1 fix 3 ausrechnen, aber so...
Naja. Es kommt doch darauf an, worin ich Fachanwältin wäre, würde ich sagen.
So, Fristenfachanwalt.
Wie meinen?
So, zum schlechten Schluss habe ich jetzt euch noch ein Urteil mitgebracht, ausgerechnet aus Freiburg. Das dortige Verwaltungsgericht musste klarstellen, dass es kein Recht auf Fleisch für Kinder gibt. Das ist jetzt kein Witz. An einer Konstanzer Ganztagsschule gibt es an 4 Tagen pro Woche Schulessen. Und an 3 Tagen davon gibt es nur vegetarische oder sogar nur, Achtung, vegane Kost. Also es gibt nur an einem Tag Fleisch oder Fisch. Und jetzt hat ein Elternpaar nicht nur geklagt, was eigentlich schon reichen würde, sondern ernsthaft einen Eilantrag gestellt, damit ihre Tochter an allen Tagen ein Schulessen mit Fisch oder Fleisch bekommt. Achtung, sonst drohe Mangelernährung. So, wisst ihr nämlich Bescheid. Und außerdem haben sie auch noch gesagt, das Kind hätte eine Nahrungsmittelunverträglichkeit. Große Überraschung, das VG Freiburg hat gesagt, nein, das sei jetzt nicht so besonders eilbedürftig und eine Mangelernährung sei schlicht fernliegend. Schließlich könnten die Eltern ja auch das Kind bei anderen Mahlzeiten mit Fleisch füttern, also während des sonstigen Tages irgendwie Fleisch zu essen geben. Und bei einer Nahrungsmittelunverträglichkeit gäbe es ja auch ein individuelles Angebot der Schule. Außerdem müsse das Kind ja auch nicht in der Schule essen. So. Und außerdem habe der Schulträger überhaupt einen großen Gestaltungsspielraum bei der Bereitstellung und Ausgestaltung des Mittagsessens. Also ich könnte mir vorstellen, dass die Eltern vielleicht den Support von Markus Söder hätten. Vielleicht kann man da sich mal überlegen, ob man eine kleine Schulverordnung erlässt, mit die ein Recht auf Fleisch enthält oder so.
Ja, also ich muss sagen, wir haben hier so einen gewissen roten Faden in diesem Podcast jetzt, dass die Justiz sich offenbar querstellt bei dem Kulturwandel zurück zu Fleisch und Arbeit. Und das muss ich tatsächlich sagen, da muss dann auch der Staat durchgreifen. Da muss ja Markus Söder vielleicht jetzt wirklich mal ganz hinlangen hart und sagen, ja, so, unbedingt, jetzt ist hier Schluss mit links.
Also ich kann mir vorstellen, dass Markus Söder sich da einmischen könnte, auch wenn es gar nicht seine Region betrifft. Aber das macht ja nichts. Dann, er wird da schon irgendwie einen Weg finden. Also ich meine, mal im Ernst, kann man sich da nicht eine andere Schule suchen, wenn es einem so wichtig ist, dass es nicht nur vegetarische Kost gibt. Also ich habe mich ein wenig aufgeregt und ich habe auch ehrlich gesagt sehr gelacht über diese Meldung aus dieser Woche, die ich euch damit unbedingt als Rausschmeißer mitbringen wollte. Und ich würde sagen, schlimmer wird's nicht mehr. Das war's für uns, oder?
So, willst du nicht da sagen, ist die Musik. Was will ich sagen?
Wohin die Leute schreiben können, damit du dich verhaspeln kannst?
Oh ja, das wird heute besonders hart. Wir haben ja heute schon ein paar Unfälle gehabt, die wir alle wieder rausschneiden. Also Feedback, Lob und Kritik wie immer an gerechtigkeit-loseblatt@njw.de.
Jetzt hat er es so schnell gesagt, dass er nicht stolpern konnte. So, bleibt uns gewogen, ihr Lieben. Bis nächste Woche.
Ciao, ciao.